Ja, diese Woche fängt schlecht an mit zwei schlechten Nachrichten, mit dem Verlust von dem großen nordamerikanischen Posek. Also Rob David Feinstein, Sohn von Moshe Feinstein. Und auch das Jonathan Sachs, Jonathan Sachs, der ehemalige britische Oberrabbiner, eine, was soll ich sagen, eine der besten Stimmen weltweit, um Tora-Ideen, Gedanken nicht nur unter den bereits Überzeugten zu verbreiten, sondern einerseits die, die bereits Tora lernen, begeisterten, inspirierten, aber auch diese Stimmen bei zahlreichen Leuten, die sonst kaum eine Verbindung mit Tora hatten, haben ankommen lassen. In den Worten von Rav Sacks selbst, wie er erzählte, wie er als geistiger Anführer einer doch vergleichsmäßig kleinen Religionsgemeinschaft es ihm gelungen ist, ein regelmäßiges Programm auf der BBC zu haben, wo sie ihn eigentlich eher mochten als
Nein,
Anführer größeren bekannten Religionsgemeinschaften, hat er gesagt, we managed to turn the BBC into the world's largest Kirov program. Das war seine Zeit, oder Kirov Broadcast. Jedenfalls, wir wollen uns inspirieren lassen und Tora lernen. Also ich begrüße euch mit einer guten Woche. Also doch die übrigen Nachrichten dieser Woche, so mögen sie gut sein. Und mögen wir uns inspirieren lassen, um Größe zu erreichen. Wir lernen jetzt Megille, Daf Chafvav Amud Aleph unten. Eine Sekunde. Machen wir einen Screenshare. Wir sind hier stehen geblieben. Wir gehen ein bisschen zurück. Die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen, zu der wir sagten, dass es zwei Meinungen gibt, ist, ob Jerusalem als Stadt unter den, also Teil von Chalukat HaShvatim war, und in diesem Fall eine Stadt von Jehuda, oder ob das als Hauptstadt eigentlich exterritorial war, nämlich Jerusalem lo nitchalka LiShvatim. Und da hatten wir diese gleiche Frage bezüglich des Tempelbergs, Bet HaMikdash. Und warum war das Ganze relevant? Weil die Frage war, ja, inwieweit Synagogen als Besitz gelten. Und da ist das plötzlich relevant, ob Synagogen bezüglich Negaim, ja, Negei Batim, der Zarat, dieser Befall in den Wänden eines Hauses in Israel, ob diese halachisch im Fall einer Synagoge relevant sind oder ob Synagogen von dieser Tum'a ausgeschlossen sind. Und jetzt möchte ich hier anfangen, die fünf letzte Zeile von der Chafava Mud Aleph, der Tanja, wir haben eine Breite gelernt, ja, oder besser gesagt hier, Vaitana Savar Lonit Chalkali Shvatim, hier haben wir einen Tana, der Meinung ist, dass Jerusalem nicht für Shvatim aufgeteilt wurden, also nicht Privatbesitz wurde. Der Tanja, wir haben eine Breiter gelernt. Ein Maskirim Batim Birushalayim, man vermietet keine Häuser zu Pilgerfesten, zu Pesach, Shavuot und Sukkot in Jerusalem. Warum vermietet man keine Zimmer, kein Airbnb, was heißen die anderen, habe schon vergessen, Zimmerim, ja? Tut man nicht in Jerusalem vermieten zu Yom Tov, mit Pnei, denn die, die dort wohnen, wohnen dort wie sagen, mit der Gnade des Volkes, des gesamten Volkes, mit der Gnade Gottes, aber es ist nicht ihr Eigentum. Ich möchte diesbezüglich etwas ganz Interessantes erzählen. Es gibt in Jerusalem den Viertel Mehr Sharim. Die meisten Touristen, die heute noch Mehr Sharim besuchen, besuchen nicht mehr Mehr Sharim selbst, sondern die touristische Straße hat sich verlegt. Die Geschäfte sind heute nicht mehr Mehr Sharim selbst, eine sehr enge Straße, sondern auf Rechof Malche Israel, auch bekannt als Geula. Und die, die dennoch Mehr Sharim besuchen, besuchen meistens, also das wird dann schon fromme Touristen sein meistens, gehen dort mit einem Ziel, vielleicht gehen sie einen Rebben besuchen, eine gewisse Synagoge, oder man geht durch die Straße Mea Shearim selbst. Aber eigentlich, an beiden Seiten von Mea Shearim, gibt es eine Welt zu entdecken. Allerdings eine Welt, die gerne nicht, die lieber nicht entdeckt werden will, aber es gibt eine Welt zu entdecken. Und wenn man anständig gekleidet ist und damit man sich einigermaßen unter der Bevölkerung dort mischen kann, dann kann man was Interessantes sehen. Nämlich Mea Shearim, es gibt wenig Häuser, die auf Mea Shearim öffnen. Weil Mea Shearim nicht so gebaut wurde, sondern als Mea Shearim gebaut wurde, war das eine der ersten Viertel außerhalb der Altstadt. Und es gibt eigentlich Compounds, es gibt so ganze, eigentlich kleine Viertel, die mit einem Kollel verbunden waren und noch sind. Kollel in diesem Fall heißt nicht, was man heute Kollel nennt, nämlich ein Bismedrisch, wo verheiratete Männer lernen und sie bekommen ein Stipendium, sondern Kollel hier hieß, es gibt eine Gemeindeorganisation, die für so ein Compound zuständig ist und sie gibt Stipendien für Menschen, die dort leben, beziehungsweise regelt bestimmte Aspekte des Lebens. Und natürlich ist das auch mit Torah-Lernen verbunden, aber eigentlich war das eine Chesed-Organisation. Und verschiedene Gemeinden in Europa haben dann verschiedene Viertel dort unterstützt. So haben wir Bate Ungarn, sehr bekannt, ja, die ungarische Häuser, Bate Warsche, die Warschauer Häuser. Und was das ist, ist so eine Art Compound, das eigentlich, wo alle Wohnungen nach innen schauen. Nach außen kann es einige Außenfenster geben, aber keine Türe. Und das konnte man dann abschließen. Das war ganz wichtig, weil sie außerhalb der Stadtmauer waren und sie müssten irgendwie die Sicherheit ab nachts sichern. Und das tat man auf diese Bauart. Und bisher war es noch nicht interessant. Jetzt wird es interessant für unsere Gemara. Nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob das alle sind oder manche, ich nehme an, noch manche, ich glaube, bei Bate Ungarn ist es so, die Wohnungen sind nicht im Privateigentum, also nicht von den Bewohnern. Die Wohnungen gehören dem Kollel, das als parastaatliche oder städtische Macht auftritt. Und damit die Menschen nicht irgendwann das Gefühl haben, dass das Haus ihnen gehört oder die Wohnung ihnen gehört, ist die Regelung, dass die Menschen, oder das war einst so mindestens, jede paar Jahre umziehen. Man wohnt in einer Wohnung, man bleibt dort vielleicht 5, 7, 8, 10 Jahren, ja, und dann zieht man zum Nachbarhaus um oder 3 Häuser weiter. So. Und die bleiben alle so im Kreis und damit wissen alle, dass die Wohnung eigentlich nicht ihre eigene Wohnung ist, sondern die Wohnung von, in diesem Fall bei den Ungarn. Also ich erwähne das nur, weil hier gesagt wird, mit Neche'inan, die Häuser in Jerusalem gehören nicht den Leuten, die dort wohnen, sondern sie haben Erlaubnis, dort zu leben. Das ist dieser Tanakama von dieser Breiter. Natürlich gibt es einen anderen Breiter, den wir gesehen haben hier. Das haben wir letzte Woche gelernt. Mahaya Bechelkoshel Juda, Arabait, Alishachot, und so weiter. Also, nach dieser Meinung hier, dieser erste Breiter, war ein Teil von Harabait selbst. Ein großer Teil gehörte dem Schewet Juda. Und das heißt, es wurde wohl nach Schwatim aufgeteilt. Wir kommen hier zurück in unsere Breiter, die wir jetzt lernen. Nein, steht Rabbi Zadok und in der Tosefta, da heißt es Rabbi Shimon. So oder so ist es Elazar, ja? Also Rabbi Elazar, Bar Zadok oder Rabbi Shimon, wie es in der Tosefta heißt, Omer sagt, Aflomitot, man durfte nicht einmal Bette vermieten. Lefichach deshalb, Orot Kodashim, das Fell der Korbanot, die Menschen mit nach Hause gebracht haben, Baleu Shpizin Notlin Otan, das heißt, wenn jemand ein Korban bringt jemand einen Pflichtkorban, dann muss er das dem Kohen überlassen. Es geht ja nicht. Pflichtkorban meine ich, ein Korban Chatat zum Beispiel. Jemand beging eine Sünde und er hat einen Korban gebracht und kommt nach Hause mit einem Souvenir. Ah, wenn ich die Mitzwa, ich habe das noch als Souvenir. Diese Ledertasche, ja, ist aus dem Fell von meinem Chatat-Opfer, den ich gemacht habe, weil ich Michael Shabbat war. Das geht nicht. Ja? Aber wenn man ein Korban Todah oder sogar Pflichtkorbanot, die man mit Unschuld bringt, zum Beispiel Korban Pesach, Korban bei Olatreia, ja, die gehören dem Bringer. Und dann heißt es, Baleu spisin notlin otan, die Gastgeber, die nehmen das bis Roa, sie zwingen, sagt, überlass mich etwas. Du warst bei mir gratis zu Gast, etwas überlässt du. Ja. Amarabai sagt dabei, Schmamina, davon hören wir, davon lernen wir, Orach Ara, es ist der Eretz, le Mishbak Inish Gulpe Umashche. Dass ein Mensch hinterlassen soll, ja, seine Kanne und oder seine Tasse oder was weiß ich, ja, was er dort hatte, und sein Fell, beuspise in sein in seine Gaststätte. Das heißt, man soll etwas hinterlassen, damit die Menschen etwas davon haben, also die Gastgeber. Jetzt kehren wir zurück. Das war das Thema von, ja, von letzter Woche. Das Thema von letzter Woche war, wir wollten wissen, ob Jerusalem aufgeteilt wurde oder nicht. Wir wollten wissen, ob Synagogen, ja, vielleicht nicht unter dem Gesetz von Negaim stehen. Und was war der Anlass? Wie sind wir dort angekommen? Weil wir gesagt haben, es gibt so eine Sache, Bet Knesset, hier gerade, wo ich selektioniere, Bet Knesset shel Krachin, großstädtische Synagogen, Kivande Me'alma, weil die Menschen von der ganzen Welt kommen, und da haben wir zwei Interpretationen gegeben, die spenden von überall oder die kommen dort beten von überall. Loma zu Mesavne kann man es nicht verkaufen. Da haben wir die Rabbin, weil sie der Allgemeinheit plötzlich gehören. Und dann haben wir einige Leute gehabt, die gesagt haben, aber jene Synagoge, da darf ich bestimmen, weil die Menschen kommen um meinetwegen. Beziehungsweise es gibt Gründe, um anzunehmen, dass die Menschen den Privatcharakter einer Synagoge akzeptieren. Und jetzt kommt etwas Neues. Amar Rava sagt Rava, lo shanu, was wir gelernt haben, dass eine Synagoge, ja, nur unter bestimmten Umständen verkauft werden darf. Und man darf das Geld nur für bestimmten Dingen ausgeben. Das ist wenn der Verkauf nicht geschah bei der Erfüllung von zwei Bedingungen. Shivato haben verkauft, die sieben gute Männer der Stadt, gute Menschen der Stadt, in Anwesenheit der Leute der Stadt. Was ist das, ja? Sagt so. Rashi erklärt. Shelo machru hat nur, wenn es nicht so verkauft hat. Aber wenn verkauft haben, hat Tovim, die gute Leute der Stadt, das heißt die Anführer der Stadt, Birshuta'a mit Zulassung der Bevölkerung, ja? Wenn sie es nicht gemacht haben, dann gilt die Mishnah, die wir gelernt haben, wo der Ertrag eine gewisse Heiligkeit hat. Afal aber im Machru, wenn es verkauft wurde, ja, von den sieben guten Leuten in der Stadt, mit Unterstützung, mit Zustimmung der Bevölkerung, Pak'a Kedusha, dann ist die Kedusha verschwunden, Minach Hefetz. Von dem Gegenstand, zum Beispiel von einer Tora-Rolle, die verkauft wurde. Ja, oder von einer Sache, Umina Damim. Chefetz ist die Sache so. Von einer Tora-Rolle wird die Kedusha nicht weggehen, aber von einem Gegenstand, der für die Synagoge eingesetzt wird, ein Haus oder Tische, die genutzt werden, was weiß ich, ja. Pak'a Kedusha min ha-Chefetz, dann verschwindet die Kedusha vom Gegenstand. Und min ha-Damim und vom Geld. Und mutar la'asot men kol rasonam, sie können damit tun alles, was sie wollen. Ja? Das ist, wie Rashi das hier versteht. Eigentlich muss man hier sagen, und das werde ich heute noch nicht machen oder jetzt noch nicht machen, dass dahinter eine ganze, also ganz viele halachische Auseinandersetzungen stattfinden können. Heißt das, dass jede Synagoge verkauft werden kann? Gibt es Ausnahmen? Kann man immer mit dem Geld tun, was man will? Oder nicht? Sind alle Rishonim mit dem einverstanden oder ist das nur Rashi? Also da kann man eine ganze Menge hier sagen, das eigentlich sehr relevant ist, insbesondere in Europa, aber nicht nur in Europa. In Europa, weil es so viele restituierte oder noch nicht restituierte Gemeindeeigentümer gibt, die man so alte Synagogen, es gibt nicht mehr genug Juden in Europa, um sie alle zu füllen. Ist leider so. Ja, und die Frage ist, was damit zu tun? Das ist eine legitime, wichtige halachische Frage. Es gilt nicht nur in Europa, in Amerika besteht diese Frage auch, weil in Amerika ein gewisser Dynamismus der Viertel existiert, den wir in Europa nicht so kennen. Also in Wien zum Beispiel ist das Zentrum der jüdischen Gemeinde vor 200 Jahren im ersten Viertel. Und jetzt ist es 300 Meter weit im zweiten Viertel. Nicht genau viel geschehen, ja? Es ist noch immer in der Nähe. In Amerika, nach 30 Jahren oder 50 Jahren, kann plötzlich sein, dass ein ganzes Viertel total vom Charakter geändert hat und die Menschen leben 5 Kilometer weiter. Manchmal in einer anderen Stadt in der gleichen Umgebung. Ich erinnere mich, als ich West Hartford besucht habe, und mein Gastgeber mir zeigte, hier ist Young Israel of Hartford und eine Minute später Young Israel of West Hartford. Wie können die beide im gleichen Viertel sein? Weil Young Israel of Hartford war einst in Hartford und es gab in West Hartford eine andere Synagoge, Young Israel of West Hartford. Und die Juden haben größtenteils den Stadtzentrum von Hartford verlassen. Auch Young Israel of Hartford ist nach West Hartford umgezogen. Ich erinnere mich, kleinerer Umzug. Im Viertel Lower East Side von Manhattan, also in New York, wo es eine Synagoge gab, die war bekannt als 52 Cannon. Was ist 52 Kanonen, was so ein Name ist? Nein, die Synagoge war einst auf der Straße 52 Cannon und der Viertel hat sich geändert und das ist heute Chinatown. Und dann haben sie sich ein paar Blocks verschoben und sie sind auf eine ganz andere Straße, heißt noch immer 52 Cannon. Gut. Wie gesagt, in Europa kennen wir das anders, in Amerika häufiger und entsprechend werden häufig Gebäuden, die einst Synagogen beheimateten, verkauft und diese halachischen Fragen stellen sich. Okay,
In Wien
haben Sie.
kennen wir es mit Straßennamen.
Ja, stimmt, aber die
Es gibt
Synagoge
immer
war
noch
nicht.
Leute, die in die Riemergasse gehen.
Stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir haben das noch, ein bisschen kennen wir das in Wien auch, aber viel weniger als in Nordamerika.
Ja,
Okay.
natürlich.
Also wie gesagt, Amar Rava, was ist dann, wenn es verkauft wurde von den 7 guten Leuten der Stadt in Anwesenheit der Leute der Stadt? Afilo, nächste Amut. Le mischte bei Schichre, auch um ein Kaffeehaus zu machen. Nein, besser, um, wie heißt das, Bier zu kaufen. Schapir Dami darf man. Also Rava sagt, das Geld hat nur Heiligkeit, solange man nicht die Macht hat zu bestimmen, dass die Synagoge keine Synagoge mehr ist. Aber es gibt Leute, die haben ausnahmsweise die Möglichkeit, das zu bestimmen. Das muss man ein bisschen näher anschauen. Um das besser zu verstehen, muss man Fragen stellen, die wir noch nicht beantworten können. Aber die Fragen werde ich jetzt stellen. Ich hoffe, wir weiterlernen, dass wir auch über Antworten sprechen können. Nämlich, die Kedusha von Beit HaMikdash, die verstehen wir. Es gibt nämlich in der Halacha nur eine Körperschaft, die wir kennen. Körperschaften, wie wir sie in der Businesswelt kennen, sind eigentlich, man nennt das Legal Fiction. Die existieren nur, weil das Gesetz entschieden hat, dass sie existieren. Eigentlich existieren Körperschaften in Wirklichkeit nicht. Ja? Es gibt Menschen, die sich versammelt haben, um eine Körperschaft zu schaffen. Das heißt, sie haben sich versammelt, um eine gewisse Tätigkeit auszuüben und sie haben sich auf gewissen Regeln geeinigt und so existiert eine Körperschaft. Halachisch aber gibt es eine reale Körperschaft und das ist der Beit HaMikdash. Und es ist möglich, etwas magdisch zu sein, zu entscheiden, dass etwas heilig wird. Und wenn man entscheidet, dass diese Sache heilig wird, dann wird es auch, das heißt, es wird heilig. Es gehört entweder dem Misbeach, das heißt, Es ist ein Tier, das geopfert werden kann und dann soll es als Korban gebracht werden. Oder es gehört der Körperschaft, der Kasse von Bet HaMikdash, wenn man da, dort auch Geld braucht, um viele Dinge zu unternehmen. Reparaturen, um gewisse Opfer zu kaufen, wenn man gerade jenes Opfer nicht, das Material für jenes Opfer nicht ausreichend hat und so weiter. Und wie heißt das, diese Körperschaft existiert, aber was wir dann nicht haben, ist, was ist eine Synagoge? Woher kommt die Kedusha von Bet HaKnesset? Ist die Kedusha von Bet HaKnesset verbunden mit der Kedusha von Bet HaMikdash? Ist die Kedusha von Bet HaKnesset mit etwas anderes verbunden? Woher kommt Kedushat Bet HaKnesset? Die Rishonim haben hier unterschiedliche Meinungen und ich werde sie noch nicht vermitteln, weil wir noch weiterlesen wollen. Aber ich möchte, dass wir diese Fragen im Kopf halten. Dann kehren wir dazu zurück. Okay. Ravina Havalei Tila, der Bekenista. Ja? Ravine hatte ein Tila. Oh, was ist ein Tila? Tila, sagt Rashi, Kol Beit Harus, Karui Tel. Tila ist aramäisch für Tel. Ein Tel ist, ja, in diesem Fall heißt eine Ruine. Wo finden wir das im Tanach? Sagt Rashi, bezüglich Ir HaNidachat, eine Stadt, wo die Bevölkerung mehrheitlich sich entschieden hat, Götzen zu dienen, dann heißt es, man soll diese Stadt zerstören. Übrigens sagt die Gemara, dass es sowas nie gegeben hat. Aber jedenfalls, es heißt dort in der Tora, die Stadt muss zerstört werden, weil da Tel Olam, für immer bleibe sie ein Tel, ja, eine Ruine. Also er hatte Tila de Beknishta, eine Ruine einer Synagoge. Atta le Kamed Rav Ashi, dann ist er vor Rav Ashi gekommen, Amar hat ihm gesagt, Mahule Misrea, darf ich, es ist eine Ruine, es gibt dort den ganzen Hof, es gibt den Bereich, nicht nur den Hof, sondern wo die Synagoge einst war, dort, ja, dort darf ich dort das als Feld nutzen, darf ich dort sehen. Amar lehrte ihm gesagt, Silgehe, Zvanje Mishiva Tovea ihr, kauf es, ja, Savnei Mi Shiva Tovea ihr, kauf es von den sieben guten Leuten der Stadt, bei Mahamadan Sherin Beisein der Leuten der Stadt, Sarah, und dann darfst du das als Feld nützen. Also du kannst nicht einfach sagen, hinter meinem Haus gibt es eine zerstörte Synagoge, ich nütze mal das Gelände für mich. Das geht nicht. Aber wenn er es abkauft, auf diese Art, wie Rava gesagt hat, dann darf man sogar sehen. Übrigens eine kleine Nebenbemerkung. Und das Wort hier, Savnei, in Aramäisch, das ist sehr lästig, man muss hier die aramäische Grammatik gut lernen. Auf Aramäisch ist das Wort für kaufen und verkaufen sehr ähnlich. Übrigens auf Deutsch auch. Kaufen, verkaufen. Aber in Aramäisch ist es noch lästiger, weil es genau gleich geschrieben wird. Es ist eine Frage von Nikut, von Hilfsbuchstaben, also ganz, ganz kleine Differenzen. Und wenn wir alleine Gemara lesen, dann ist es nicht immer, man muss mal ein Dach denken, heißt es verkaufen oder kaufen. In diesem Fall heißt es kaufen. Ja? Savnei, kaufe ihn, kaufe das Gelände, ja? Okay. Beit ist männlich. Gut, dann gehen wir weiter. Rami bar Abba. Have Kabani Beknishte. Rami Bar Amme baute eine Synagoge. Have Haike Nishta Attika. Es gab eine alte Synagoge. Er wollte mit seiner neuen Synagoge die alte ablösen, ersetzen. Und Have Kabaile Mistere, dann wollte er Folgendes tun. Er brauchte Baumaterial und Baumaterial kann man rezyklieren. Man kann genütztes Baumaterial nutzen, um wieder zu bauen. Also wollte er die alte Synagoge abbrechen, sorgfältig abbrechen, damit er Steine hat und verschiedene andere Baumaterialien, um die neue zu bauen. Beide Mistere, er wollte sie abbrechen, ula tuje, um zu bringen, livne, Ziegel, ukeschuri und Balken, minor von ihr. Lehatam, um sie hinzubringen für die neue Synagoge. Yati versas, vekamibailei, had Rafrizda. Satz im Schir vor Rafrizda und fragte von Rafrizda. Entschuldigung, er hat gefragt bezüglich, was Rafrizda gesagt hat. Had Rafrizda, wollte er verstehen. Damals Rafrizda hat gesagt, Lolista beknischte, Adebani beknischte Achrite. Man soll nicht eine Synagoge zerlegen, zerstören, also abbauen, zerstören ist das schlechte Wort hier. Ich meine, abbauen soll man nicht, bis man eine andere Synagoge gebaut hat, sagt er. Hatam Mishum Pshiat Piuta ist der Grund dafür, weil man befürchtet, ja, dort ist es, weil man befürchtet, dass man die alte abbauen wird und dann wird man die neue nicht bauen. In diesem sagt er, Kiai Gavne Mai, was ist aber jetzt? Ich bin schon mitten des Baus. Ich baue jetzt, ja. Ich bin mitten der Bau. Darf ich jetzt Material von der anderen Synagoge nehmen? Atala kam mit Rav Papa, er kam vor Rav Papa, war Asarlei, er hat es ihm verboten. Der kam mit Rav Huna, kam vor Rav Huna, war Asarlei, hat es ihm verboten. Das heißt, die waren der Meinung, dass das nicht erlaubt ist. Solange die neue Synagoge nicht steht, darf man die alte nicht abbauen. Punkt. Aus. Okay, nächstes Thema. Amar Rava sagt Rava, Haibe Knishta, Halufa, Usvuni. Halufi Usvuni. Hier ist die Frage. Sagt Rashi, was ist Halufi Usvuni? Halake du Sto ala Chiluf? Die Heiligkeit geht sie über auf dem, ja, auf dem, ja, geht sie über, die Frage ist, geht sie über auf der neuen Synagoge, beziehungsweise Oala Damim, sie wurde gekauft, was ist mit dem Geld? Wo Yotze Minakdusha Lishtameshbo? Und, ja, sagt er so, Rabbi sagt so, Haibek nicht, dann ist der Gugge. Chalufa aus Wunder hat man sie ausgetauscht oder verkauft. Shari, dann ist erlaubt. Ja? Das heißt, die Heiligkeit ist übergegangen. Ogura um Maschuna Asur. Wenn aber die Synagoge vermietet wurde, ja, oder Maschkon, ja, einfach als Garantie gegeben wurde, damit ist die Heiligkeit nicht verschwunden. Maitama, ja, man darf es also nicht einfach nutzen, wie man will. Maitama ist der Grund, Bikdushtakai, sie bleibt mit ihrer Kedusha. Und so auch mit dem Baumaterial, Livninami. Das ist auch mit den Ziegelsteinen. Chilufinhu ve Usvuninhu. Wenn man sie ausgewechselt hat gegen andere Material oder man hat es verkauft und es gibt Geld, Shari, dann ist die Heiligkeit weg von den ursprünglichen Ziegelsteinen. Usupinhu Asu. Okay. Was sehen wir hier? Wir sehen hier etwas sehr Interessantes. Wir sehen hier, dass die Heiligkeit nicht einfach verschwindet. Wer hat das gesagt? Rava. Amar Rava, Haibe Knishte, Chalufa Uzvuna Shari. Ogura Umashkun Asur. Es ist Rava, der sagt, dass wenn man verkauft, dass die Heiligkeit verschwindet und übergeht. Rava ist auch der, von dem hier haben wir hier noch drei Wörter, die übrig bleiben. Eigentlich hatten wir das hier. Amar Rava sagt Rava, ja, wann gilt unsere Mishnah, dass die, wenn man einen Gegenstand verkauft oder eine Immobilie verkauft, man dafür nur, man darf nicht von der Heiligkeit abstufen, man darf nur etwas Äquivalent oder Stärkeres von der Kedusha her kaufen. Das ist nur, wenn es verkauft wurde, ohne dass beide Bedingungen verkauft durch die guten Leute in der Stadt und im Beisein mit Zustimmung der Leute in der Stadt. Ja? Aber wenn die richtigen Leute agiert haben und es fand nach den richtigen Prozeduren mit Zustimmung der Leute in der Stadt, dann ist es erlaubt und die Kedusha geht komplett weg. Das heißt, hier, was wir hier haben, müsste man sagen, ist nicht Shiva Tovia. Verstanden? Okay. Das bringt mich zu einem anderen wichtigen Thema. Hups. Ah, ja.
Entschuldigung, darf
Deswegen,
ich
ja, bitte.
Zwischenfragen stellen?
Ja.
Okay, das ist schön für Amerika, die Gemeinde übersiedelt in ein anderes Suburb oder sonst wohin und nimmt die Synagoge mit, das ist klar. Ja, die
Ja.
Leute sind damit einverstanden, dass der alte Site wird verkauft und es wird woanders eine neue Synagoge gebaut. Was hat das für
Ja.
Folgen in Europa nach der Shoah, wo es
Sehr gut.
Synagogen massenhaft gibt, die alle leer
Ja.
stehen, alle verfallen und kein Mensch da, der sie benutzt.
Also, ich könnte jetzt einen Schirr dazu geben, aber ich möchte lieber jetzt die Fragen stellen, mit der Hoffnung, dass wir dann langsam an die verschiedenen Elementen finden werden und dann den Shiur diesbezüglich machen. Weil dann haben wir eigentlich verschiedene, nicht alle, aber verschiedene der primären Informationen, wie heißt es,
Gesammelt.
Informationen bekommen und dann kann man selbst irgendwie das formulieren. Ja? Also mein Wunsch ist, dass wir hier nicht nur das in einen Löffel bekommen, sondern dass wir arbeiten ein bisschen härter, aber dann haben wir noch mehr davon. Was ich verraten kann, ist, ich habe diesbezüglich einen Artikel vor 2 Jahren veröffentlicht und das basierte eigentlich auf der Frage, die mir gestellt wurde, bezüglich der Synagoge in der Kaschelgasse. Die Synagoge in der Kaschelgasse also wurde eigentlich enteignet, arisiert, vermietet, restituiert, während es vermietet war, untervermietet, wie heißt es eigentlich zuerst, dann vermietet. Und dann kam es richtig völlig in den Händen der Kultusgemeinde, die es dann weitervermietet hat. Und dann, vor 2 Jahren, war es endlich leer. Und dann hat man sich die Frage gestellt, was machen wir jetzt? Das war eine, ja, und die halachische Frage war noch ein bisschen komplexer, weil die Frage ist dann, was sind die Shiva'at Tovia'ir, die 7 guten Leuten der Stadt? Was heißt Bemamad Anshei Ha'ir in Anwesenheit der Leuten der Stadt? Das sind so Fragen, die wir gestellt haben. Okay. Eine interessante finanzielle Sache, die ich noch übersetzen möchte, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur betont, was die Logik der Gemara ist. Wir hatten hier die Ziegelsteine der Synagoge. Ja, Livni Nami hatten wir gelernt, auch die Ziegelsteine. Chilufinus Vuninu Shari. Es ist erlaubt, sie auszuwechseln oder verkaufen. Osupinhu Asur, ja. Also möglich, also Pino könnte in diesem Zusammenhang ist eine Art Miete, ja. Das heißt, sie werden für Geld zur Verfügung gestellt, aber sie existieren weiterhin und sie werden nicht ersetzt. Jetzt sagt die Gemara, wo gilt das alles? Anemileba tikta, wenn es alt ist, es ist schon gebaut worden. Aber bechadeta, eine neue, ja. Leitlan ba, passt es noch, ist es noch nicht der Fall. Sagt Rashi, ba tikta shenivnu kvar, wenn es schon bekotel bet Knesset, schöner Fall. Also es wurde schon, diese Ziegel wurden genützt, um eine Synagoge zu bauen. Und irgendwann ist die Wand zusammengebrochen. Und jetzt möchten wir das Geld, also die Ziegel, das Baumaterial verkaufen, damit man die Synagoge anderswo wie es ist, neu bauen kann, so etwas von dieser Sache. Ja, das ist genau, was ich dachte. Okay. Hier, und dann ist, also der Schenner Fall muss heißen Wenner Fall. Und es ist gefallen, ja, die Wand ist gefallen, und dann möchte man das verkaufen, ja, das geht. Dann hat man diese Einschränkungen. Verkaufen geht, aber vermieten nicht. Aber wenn es neu ist, wurde als Synagoge gebaut, aber noch nicht genützt. Dann gibt es diese Einschränkungen noch nicht. Das heißt, hier haben wir noch ein Puzzlestück. Die Synagoge, wir wissen noch immer nicht, woher die Heiligkeit der Synagoge kommt. Aber was wir wissen ist, dass die Heiligkeit der Synagoge nicht nur ab einem gewissen Moment verschwinden kann, sondern die Heiligkeit der Synagoge entsteht ab einem gewissen Moment. Dieser Moment ist, wenn die Synagoge nicht mehr Hadeta, sondern Atikta ist. Sie ist nicht mehr neu, sondern alt. Alt heißt jetzt nicht eine Ruine. Ich würde mal sagen, alt heißt, sie wird genützt. Neu heißt, sie ist noch nicht genützt. Die Heiligkeit der Synagoge fängt möglicherweise an, weil wir drin beten. Ja, und dann muss man nachdenken, was für Folgen das hat für die Frage, woher die Heiligkeit der Synagoge kommt. Ich lasse noch weiter denken. Ja? Wir entdecken jetzt. Machen wir weiter. Jetzt sage ich mal, aha, was heißt das? Es ist die Nützung, die es heilig macht. Wenn die Nützung es heilig macht, was heißt das? Das nur als Material zu bestimmen, noch nicht die Heiligkeit des Ortes bestimmt. Santi. Ja, es gibt eine Frage in der Gemara. Diese Gemara, ja, wo ist die Gemara? Schauen wir mal, Gimel. Ja, gehen wir zu Masoret Hashas. Gimel. Brachot, Chaf Gimel, Sanhedrin, Mem Zayin, Mem Chet, Menachot, Lamed Dalet. Das sind die Orte, wo diese Gemara diskutiert wird. Wir gehen zurück zu hier. Die Frage ist Hasmana. Hasmana, das heißt, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, das ist für dieses Zweck. Es gibt eine Frage, ob Hasmana Miltahi oder nicht, ob Hasmana rechtskräftig ist oder nicht. Wenn ich entscheide, alleine nur entscheide, ich sage, das möchte ich dafür. Beim Korban funktioniert das so, ja? Ich sage, dieses Tier soll ein Korban Shlamim sein. Dann wird es ein Korban Shlamim. Es ist jetzt heilig. Die Frage ist, ob in anderen Bereichen ein ähnliches Mechanismus funktionieren kann oder nicht. Und sagen wir mal, auch der sagt, hat das Hasmana Miltahi, das Hasmana halachisch wirksam ist, hey Mem Hane Mille, das gilt, kegon zum Beispiel Haoreg Beged Lamet. Ja? Wenn man wie heißt es, Totengewänder für einen Toten webt. Aber lahachei ketavui la'arigdami. Was heißt das? Schauen wir mal Rashi. Ane mile beorig begelmet. Was heißt das? Sheno chaser el ariga. Es muss noch gewoben werden. Kevan sheneerag, ja, muss noch ein bisschen weben. Sobald es fertig gewoben ist, miyadu ra'ui Lefor, dann kann man es direkt schon als Tuch, als Leintuch für den Toten nutzen. Aber Levenim Ziegel, Mechusarim Asya, da muss man noch viel mehr tun. Das heißt, die Wahrnehmung ist, dass was mit dem Stoff geschehen muss, viel geringer ist. Sobald wir Stoff haben, können wir es nutzen. Sobald wir Ziegel haben, sind wir noch nicht fertig. Wir können es noch nicht darin zu beten müssen, weil die Ziegel sind zu klein. Man muss damit jetzt eine Wand bauen. Ja? Vehilkach und deshalb, sagt Rashi, ja, Vehilkach, de beshel levenim de vet Knesset, ja, im Fall von den Ziegelsteinen von einer Synagoge, habe ich es vergleichen mit Ketavui la'arig. Es gibt, um Stoff zu machen, gibt es verschiedene Schritte. Was für Schritte kennen wir, um Stoff zu machen? Ein Schritt besteht daraus, dass man webt. Das stimmt. Aber bevor man weben kann, muss man spinnen. Man braucht Fäden. Erst wenn ich Fäden habe, kann ich weben. Und die Frage ist, wie weit bin ich von der Nützung? Wenn ich der Nützung nahestehe, dann kann es sein, dass mit der Vollendung der Arbeit diese Sache mit diesem Zweck gebunden ist. Wenn ich noch weit weg davon bin, dann ist das nicht wirksam. Sagt die Gemara, überhaupt, das ist eine Frage, ob Hasmana Milta ist, ob also lediglich zu bestimmen halachisch bedeutend ist. Ja? Ich bestimme das für Totengeweide. Gewände, ich bestimme das für Schabbatessen, ich bestimme das für eine Synagoge, ich bestimme das für dieses Bestimmen, ist es wirksam oder nicht? Das ist die große Frage. Und sagt die Gemara, das ist, wenn wir ein Arig haben. Wir müssen es nur noch, ja, es ist Mochuserta Riga, also man muss es noch. Wo ist das hier? Man muss es noch ein bisschen weben. Wie man mit dem Weben fertig ist, ja. Anne Miele, das ist gegangen, Haoreg Begelamet. Er ist noch dabei, es fertig zu weben. Avalhach aber hier, Ketavuile Arigdami, das ist, wie man gerade gesponnen hat. Ja, jetzt hab ich Fäden, aber damit kann ich noch keinen Toten umhüllen. Ich muss noch damit etwas weben. Velecke Le Mann der Mar. Ja, Velecke. Es ist deshalb, wir sind zu weit weg, ja. Wir sind zu weit weg. Keiner ist der Meinung, ja, Velecke der Mann der Mar. Und keiner ist der Meinung, dass diese Art Hasmana wirksam ist. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Frage in der Gemara. Also, Miete hebt die Heiligkeit nicht auf. Miete vom Baumaterial hebt die Heiligkeit, also Leasing hebt die Heiligkeit nicht auf. Verkaufen kann die Heiligkeit aufheben. Auswechseln kann die Heiligkeit aufheben. Okay, was ist die große Differenz zwischen Miete und Verkauf? Geld bekomme ich in beiden Fällen. Aber bei Miete bleibt die Sache bestehen und sie gehört noch immer dem ursprünglichen Eigentum. Beim Verkauf bleibt die Sache, ja, also es bleibt im Eigentum der Leute, die eine Synagoge haben. Beim Verkauf kriege ich Geld, es bleibt nicht im Eigentum, es geht weg. Bei Miete bleibt es in meinem Eigentum. Aha, also was entscheidend ist, ist nicht das Geld, scheint so, sondern dass es nicht mehr im Eigentum ist. Das Übertragen in einem anderen Eigentum ist, was eigentlich die Heiligkeit verschwinden lässt. Na, in diesem Fall kann man doch das vereinfachen. Was ist, wenn ich gar kein Geld habe, das ausbezahlt wird? Es wechselt lediglich Eigentum. Wie nennt man das auf Deutsch? Ein
Raub.
Geschenk.
Also.
Schenkung, ja? Sagt die Gemara, Matana. Was ist mit einer Matana? Pliege Barav Ache Ravina. Hier gibt es eine Machloke zwischen Rabacha und Ravina, Hadassar und Hadshari. Also, dann gibt es zwei verschiedene Meinungen, ob es wirksam ist oder nicht. Man Hassar, der es verbietet, Baha. Tipkake du Shari. Hier haben wir alles auf dem Kopf. Ja? Und das Problem ist, ja, ob man es tun darf oder nicht. Ja? Weil klar, wenn es Eigentum wechselt, dann geht die Kedusha weg. Darf man sowas überhaupt machen? Ja? Sagt er, ja, eine Matana. Wie willst du jetzt, worauf willst du die Kedusha übertragen? Ja? Mann der Assar, der das verbietet, sagt der Bahai, Tipka Kedusha. Woher soll die Kedusha gehen, jetzt übertragen werden? Der, der es erlaubt, sagt, nein, 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 sicher, ilav dava le'anami, wenn nicht irgendwelcher Vorteil bestünde für den, der diese Synagoge schenkt, Loava hat er es nicht geschenkt. Menschen schenken nicht Dinge umsonst. Sie schenken, weil eine gewisse Beziehung im Spiel steht. Ja? Menschen mögen einander, weil sie eine langjährige Beziehung haben. Da kann schon mal gar nicht, ich gebe dir ein Geschenk. Ich weiß, das ernährt die Beziehung. Ja? Und ich bekomme zwar nicht unmittelbar etwas, aber die Beziehung wird aufrechterhalten und so bekomme ich eine A davon. Und deshalb erlaubt er es. Und deshalb hat er aber immer Tanakeswine und deshalb ist ein Geschenk wie ein Verkauf. Okay. Der nächste Bestandteil, um sich die Frage zu stellen, also erstens gibt es Fragen bisher.
Ja, es gibt eine zweite Methode,
Bitte.
wie ein Ding, das den Eigentümer wechseln kann, ohne dass es gegen einen Gegenwert, gegen Geld verkauft wird. Und das
Ja.
ist neben dem Geschenk ist auch der Raub.
Stimmt, das ist eine super Frage. Kann, also wenn hier, wenn hier bei einem Geschenk die Frage nicht ist, ob es wirksam ist, sondern die Frage ist, ob man darf, dann ist klar, dass Raub nicht erlaubt ist, aber vielleicht, es war nicht erlaubt, aber war es effektiv oder nicht? Das ist eine gute Frage. Super, super Punkt, ja. Unbedingt. Wir müssen diese Frage stellen. Jetzt kommen wir zu einer anderen Gemara, die ebenfalls relevant ist. Tanu Rabbanan, sage ich ein bisschen breiter, also wir haben ihn gelehrt, Tashmische Mitzvah Nizrakin. Jene Dinge, die man nützt, um eine Mitzvah zu machen, ja, zu erfüllen, aber die an sich nicht eine Heiligkeit, eine eigenständige Heiligkeit haben, die darf man nachher wegschmeißen. Zum Beispiel Zizit. Abgenützte Zizit darf man wegschmeißen. Man will sie natürlich nicht auf so eine Art wegschmeißen oder sowas damit tun, die schamvoll ist, weil das ist der Mitzwa gegenüber nicht schön. Aber an sich ist es etwas, das man entsorgen darf. Lulav, Etrog nach Sukkot darf man entsorgen. Es gibt Minhagim, wie es schön zu nützen oder zu entsorgen, wie zum Beispiel, dass man den Lulav und ja, das Simon Aravot bis Pesach hält und Erev Pesach, wenn man den Chametz brennt, nützt man das als Brennstoff. Was nützt man dann noch als Brennstoff, was übrig geblieben ist vom Chanukka-Lichter? Ja? Das sind so Minhagim, wo man versucht, um die Mitzwa-Gegenstände wieder zu verwerten. Aber ein Chiyuv ist das nicht. An sich darf man das Shmishe Mitzwa entsorgen. Hingegen gibt es etwas anderes, das heißt das Shmishe Kedusha. Das Shmishe Kedusha, die sind heiliger, die haben eine eigenständige Heiligkeit, Nignasin, sie müssen in Gnisa gelegt werden. Shaimes, die muss man ewig aufbewahren und man tut das eben in eine Gnisa. Zum Beispiel auf dem Friedhof sorgen wir dafür. Wenn das Mitzvah, das sind das Mitzvah. Sukkah, die Sukkah selbst, Lulav, ja, die Arba Minim, Shofar, Tzitzit. Wenn das Kedusha, was sind das Kedusha? Dluskame Sfarim. Was ist das Dluskame? Ah, wenn wir nicht wissen, dann schauen wir mal, ob Rashi was sagt. Dluskame. Dluskame sagt Rashi, Komo am Tachat Vesak, Lasumba. Eine Tasche. Was tut man drin? Sefer. Ja, eine Rolle aus dem Tanach. Sefer Torah, Nevi'im, was weiß ich. Tik, wenn er Tik hat, also sein, eigentlich ein Behälter. Also der Lust kam, die, plötzlich sehen wir hier nicht nur die Dinge, die selbst Heilige Schrift sind, sondern auch die Tasche, in der sie aufbewahrt werden, haben Heiligkeit. Der Lust kam es Farim. Dann auch Tefillin. Tefillin sind heilig. Und Mezuzot. Vetik shel Sefer Torah. Und auch in diesem Fall ist es der Mantel, werde ich mal sagen, von der Tora-Rolle. Wenn der Tikshel Tfilin und die Tasche, in der wir die Tfilin halten, Uretzuotehen und die Bänder der Tfilin, all diese sind Tashmishei Kedusha. Aha. Also, jetzt haben wir zwei Arten Heiligkeit. Wir haben Tashmishei Kedusha und Tashmishei Mitzvah. Wir haben auch noch eine andere Quelle der Heiligkeit. Betamigdash. Wo in diesem Modell von jetzt drei verschiedenen Kedushot, die wir bisher entdeckt haben, passt eine Synagoge? Ja, bitte?
Darf ich einen Vorschlag machen?
Ja.
Der Mantel, in den die Tora gehüllt ist,
Ja.
hat Kedusha, weil er in Berührung ist mit der Tora, ja,
Ja.
mit dem Sefer.
Ja.
Gut. Wie weit geht das? Ist der Aaron Kodesh auch heilig, weil er in Berührung ist mit dem Mantel? Ist der Synagoge heilig, weil sie in Berührung ist mit dem Aaron? Also die Frage ist, so, über wie viele Schritte überträgt sich Heiligkeit? Ist es nur unmittelbar Oder geht es noch ein paar Schritte weiter?
Schauen wir mal, was die Gemara dazu zu sagen hat.
Gut.
Amar Rava, sagt Rava, Mereish Hava Amina, ursprünglich war ich der Meinung, Hai Kursia, diese Kursia, was ist Kursia, werden wir bald sehen. Diese Kursia ist Tashmish, Tashmish, ist nicht direkt eine, dient nicht direkt der Heiligen Schrift, sondern dient dem Diener der Heiligen Schrift. Tashmish, Tashmishu, für Scharien ist erlaubt, es zu entsorgen. Aber Kivan der Hasina, weil ich gesehen habe, der Mot wie Iluja, dass man darauf legt, Sefer Torah, man legt direkt ein Sefer Torah drauf. Amine bin ich zur Schlussfolgerung gekommen, Tashmish Kedushau, das ist auch das ist ein Tashmish Kedusha. Von was reden wir? Was ist Kursia?
Ist das der Schulchan?
Ja, sagt Rashi, Kursia. Bima Shaletz, ja, die Bima, der Almemo, ja, der Schulchan, sehr gut. Also sagt Rava, da legt man die Tora-Rolle direkt drauf und deshalb ist es mit dem Mantel gleichzustellen. Und das sagt uns zwei Dinge. A, nicht nur der Mantel ist betroffen, B, nur ist betroffen, worauf die Tora-Rolle direkt gelegt wird. Also Aaron Kodesh vielleicht noch, ja, aber sicher nicht weiter als Aaron Kodesh. Okay. Mhm. Gut, dann haben wir noch so ein Ding, das wir hier besprechen müssen. Vamar Rava noch hat Rava gesagt, Merisha war mir ursprünglich, war ich der Meinung, ein Prisa. Dieser Prisa, müssen wir auch sehen, was Prisa ist. Tashmishu ist auch der Diener eines Dieners, das heißt, weiter entfernt von der Heiligen Schrift, von der Sefer Torah. Hu, und deshalb darf man es entsorgen. Aber Keivan der Chazine, weil ich gesehen habe, der Eifelei, man hängt ihn ab und manche Sifre Eluje und tut ein Sefer darauf tun. Amin habe ich gesagt, Tashmish Kedusha. Es ist ein Tashmish Kedusha. Was ist das? Was ist Prisa? Bei Ashkenazim kennen wir es nicht, aber bei Sephardim schon. Wer die sephardische Synagogen in Wien aufsucht, wird sehen, dass manche Torahrollen, insbesondere die Torahrollen, wie die Sephardim das häufig tun, die in einem holzenen Behälter eigentlich eingebaut sind, dann haben sie, wenn man aus der Tora leint, nimmt man dieses große holzene Zylinder, man trägt ihn zur Bima, öffnet ihn und damit ist Sefer Torah offen und alle Aliyot werden verteilt und gelesen, während dieser Zylinder offen ist. Aber es ist nicht anständig, es ist nicht höflich, um die Torah offen zu lassen, während nicht daraus gelesen wird. Aber man unterbricht ja die Aliyot. Zwischen den Aliyot macht man nicht Berach und es kann ein bisschen länger dauern. Man soll eigentlich die Tora verdecken. Aber es ist so schwer und unumständlich, das zu schließen, so ein großer Zylinder. Deshalb haben sie Tücher. Und wer andächtig schaut, wird sehen, dass auf vielen der Tora-Zylinder ein Tuch hängt. Das ist mehr oder weniger Prisa. Von Rashi würde ich eher sagen, Yeri'ashe posins vivota aron mimfnim, dass das wie eine Art innere Parochet ist, aber es ist nicht so leicht, das zu rekonstruieren. Ich glaube, dieses Tuch, das ich beschrieben habe, kommt der Prisa am nächsten. Und sagte aber, er hat gesehen, dass man es auch als Untergrund nützt, um eine Torahrolle drauf zu stellen. Und deshalb, Asur, ist es verboten, es zu entsorgen. Mamar aber noch der Grave, Hai Teivuta de Irpat. Ja? Was ist Tevuta de Irpat? Wer weiß, was das heißen kann? Teva, was ist Teva?
Eine Arche, ein Boot.
Aaron.
Ja, also Aaron, eigentlich ja. Ist es eine Kiste.
Okay.
Und wenn es sehr, sehr groß ist, ja, dann kann man daraus ein Boot machen. Und wenn es wesentlich kleiner ist, dann kann es dennoch als Schrank beziehungsweise Toraschrein fungieren. Und in diesem Fall, Tevuta de Irpat, sagt Rashi de Irpat, Aron shenit kalkel venifrad mechibuo. Der Toraschrank, ja, der Aron, ist mit der Zeit abgenutzt worden. Das Holz hängt nicht mehr so gut zusammen. Es ist jetzt nicht mehr brauchbar. Ursprünglich dachte ich, dass dieser Aron Kodesh, der abgenützt ist, mi abde teva sutreti, ja, shari. Man darf daraus eine, man darf ein bisschen absägen von den Seiten, um es zu, um die abgenützten Randen abzusägen, und so macht man eine kleine Aron Kodesh. Das ist irgendwie erlaubt, ja. Aber me'avet kursaye asir. Man darf, sagt er, man darf aus einem Aron einen kleineren Aron machen, man darf aber nicht daraus einen Schulchan machen. Das ist, was Rashi sagt. Kursaye, ja. Tevut esutreti lasot tevaktana min agdola rishona darf man me'avde kursye bima. Kursye kennen wir schon, wir hatten es früher auch. Ja? Das ist die Kursye von hier. Also der Aron ist heiliger wie die Kursia. Aber die Kursia, hat er gesagt, ist auch ein Tashmish. Das heißt, daraus lässt sich schließen, dass der Aaron noch heiliger ist als die Bima. Ja? Gilt auch als Tashmish Kedusha. Allerdings sind wir schon bei der Grenze, wie weit wir dieses Prinzip ausdehnen können. Vama Rava noch sagt Rava, Hai Prisa de Bala. Dieser, wie heißt es, diese Parochet, der abgenützt ist, ein Prise de Bala, le mehr der Prise le Sifre Shari, man darf daraus einen Mantel für ein Sefer Torah machen. Le Chumashin Asir, nur für eine Torahrolle, nicht einmal für einen einzelnen Chumash, umso mehr, dass man das nicht darf für Nevi'im oder was weiß ich, ja. Es ist nur erlaubt, davon einen Mantel für ein vollständiges Avodah zu machen. Okay, ich glaube, wir können hier stehen bleiben. Wir haben jetzt viel nachzudenken. Nächste Woche sprechen wir von abgenützten Sfarim verschiedener Art. Und hoffentlich können wir dann irgendwann zurückkehren, um zu versuchen zu verstehen, was die Quelle der Heiligkeit der Synagogen sind. Und zu verstehen, was zu tun mit Synagogen, die von den Nazis enteignet wurden und zerstört wurden. Oder nicht zerstört wurden, nur enteignet. Das sind alles gute Fragen und das werden wir dann hoffentlich nächste Woche sehen. So, ich danke für die Aufmerksamkeit und wenn es jetzt Fragen gibt, nehme ich sie gerne entgegen.
Mir ist nicht ganz klar das Prinzip hinter den beiden Kategorien Tashmish Mitzvah und Tashmish Kedusha. Worin unterscheidet sich die Hülle einer Torahrolle von einer Sukkah?
Sehr einfach. Tashmish Kedusha sind Dinge, mit welchen man Mitzvot erfüllt. Aber an sich haben sie nicht keine heilige Schrift und kommen nicht direkt in Kontakt mit heiligen Schriften. Tashmishei Kedusha sind Dinge, die eine eigenständige Heiligkeit haben oder dienen. Eigenständige Heiligkeit, das heißt heilige Schrift. Die Tfilin haben in sich Rollen mit Parshiot. Torahrolle muss ich nicht einmal erklären. Und das Gleiche mit anderen Teilen des Tanachs.
Also der springende Punkt ist eigentlich, dass es den Text enthält,
ja,
ein Stück Text enthält.
Und eine interessante Frage ist dann, was ist mit dem Gehäuse von Tfilin Shel Rosh? Weil Tfilin Shel Rosh haben den Shin vom Namen Gottes. Also die Frage ist, ist das Gehäuse selbst ist auch wie Shemot oder ist es nur Tashmishei Kedusha? Tashmishei Kedusha ist noch immer, wie wir gesehen haben, etwas sehr Besonderes, aber die Frage ist natürlich, welchen Stellenwert er dann hat. Gut, wunderschön. Dann danke ich alle für die Aufmerksamkeit und machen mal.
Danke, Schkoyach.
Ja.